Einen schönen guten Morgen, Geschwister. Gut, euch zu sehen. Ihr strahlt alle so, besonders an die rechte Seite, strahlt vor lauter Sonne. Ey, was scheint das da rein bei euch hier? Das war so cool, heute Morgen aus Hagen kommend hier reinzufahren und einfach gut. Ich soll ein paar Sätze über IRM sagen. Danke für eure treue Spende. Das ist immer wieder gut zu sehen, dass ihr das mit unterstützt und ja damit auch meinen Dienst. Ich habe immer noch eine Teilzeitanstellung bei IRM. Ich komme heute Morgen aus Hagen und um 7:30 auf einmal ging heute Morgen in Hagen im Gemeindehaus, wo ich dann übernachte, die Tür auf und der junge Pastor Robert kam heute Morgen rein. Ich sage, was willst du denn schon hier? Naja, ich will mich vorbereiten, damit es nachher einen guten Gottesdienst gibt, den wir haben werden. Ich habe so eine Freude an diesem Kerl. Der ist so der richtige Pastor, wie man sich das nur wünschen kann. Und manchmal sage ich, weißt du, du machst das besser in deinem Dienst, als ich das am Anfang gemacht habe. Du bist so cool und die anderen freuen sich so sehr. Und er ist jetzt fast ein Jahr bei uns und es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, die Arbeit geht super gut weiter, der Herr wirkt. Und die Missionsleitung beruft ihn gerade so mit so in die Beratung der Mitarbeiter, weil er ist ja Rumäne. Und ich bin ja noch ein bisschen zuständig für diese 4 rumänischen Gemeinden, die wir ja in der Mission haben. Aber weil der die Sprache kennt und die Kultur viel besser als ich, sage ich, pass mal auf, mein Lieber, du kannst mir nächstes Mal helfen. Na, jetzt machen wir nächstes Jahr zusammen ein bisschen Beratung für die Gemeinden in Wiesbaden, Schweinfurt, Trier und Karlsruhe. Und da ist er auch total dabei. Und so fühle ich auch in meinem Älterwerden, der ist der richtige Nachfolger auch an der Stelle. Also von daher, das ist so ein Segen, den wir da erleben, kann ich so sagen. Ansonsten bin ich mit den Mitarbeitern im Moment noch im Gespräch und zwar auf einer ganz anderen Ebene. Früher war ich ja Missionsleiter, da war ich ja offizieller, ne? Und einem Missionsleiter sagt man dann auch nicht alles. Aber heute, wo ich kein Missionsleiter mehr bin, kommen die Mama und sagen, Günther, wir hätten da gerade mal eine Frage und zwar so ein paar Fragen, was unsere Ehe angeht. Kannst du uns vielleicht mal zuhören? Ich sage, gerne. Und ich merke, ich habe so eine ganz neue Rolle, so als Begleiter, so als fast brüderlicher Freund, sage ich mal, dass sie sich heute trauen, mir auch mit solchen Fragen zu kommen. Und das finde ich gut. Also das ist so der Segen des Älterwerdens, wenn man raus ist aus den eigentlichen Verantwortungen und bleibt trotzdem in der Aufgabe. Und das ist, was mich sehr freut, dass das möglich ist. Ja, das habt ihr schon gesehen hier die ganze Zeit. Wer ist da schon mal an der Autobahn irgendwo begegnet? Ja, Autobahn, ne? Da steht auch manchmal, wir müssen reden, Gott. Das finde ich auch einen coolen Satz. Wir müssen mal reden, sagt Gott, ne? Gott Netz, das heißt, wir sind ja hier im Netzwerk mit Gott zusammen. Und von daher, ja, nochmal ein Thema Liebe. Heute am Ende des Jahres, wo ja die Jahreslosung heißt, lasset aber alles in Liebe geschehen und wahrscheinlich habt ihr schon öfters über Liebe gesprochen und ich will euch heute Morgen mal so ein paar Dinge sagen, was die Liebe nicht tut. Na, so 1. Korinther 13 ist ja meist so ein Text, der kommt bei Hochzeiten vor, die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe ist, die Liebe ist, die Liebe ist. Sorry, wenn ihr mal den Paulus hört in 1. Korinther 13, was hat er denn in 12 gesagt? Hört auf, über die Gaben zu streiten. Was hat er in 10 gesagt? Oder in 11, in 11 auch. Könnt ihr bitte mal darauf achten, wie ihr ordentlich das Abendmahl feiert? Was hat er denn in 7 gesagt? Ey Leute, über Ehe müssen wir mal gerade reden. Was hat er in 6 gesagt? Hört auf mit diesen Streitigkeiten. Wer der Beste ist, Petrus, Paulus, was ist denn bei euch für eine Unordnung? Und dann kommt er und sagt, die Liebe ist langmütig und freundlich. Und er steht mir eher da so wie jemand, der den Finger hebt und sagt, Leute, wie ihr euch gerade verhaltet, ist überhaupt nicht in der Liebe. Und da kommt er hier mit diesen 6 Sätzen. Die Liebe bläht sich nicht auf, wie ihr Korinther euch aufbläht. Die beschämt den anderen nicht. Ach, du glaubst nur, dass der Petrus der Rechte wäre. Ich halt's mit Paulus. Hört auf mit sowas. Sie sucht nicht das ihre, ihren Vorteil. Sie lässt sich nicht erbittern, auch wenn sie verletzt wird. Die rechnet das Böse nicht zu. Die freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Mir klingt das eher mahnend, als so schön hochzeitlich schmeichelnd mit Orgelmusik in einer alten Kirche, wie ich das im August ja in Dinkelsbühl erlebt habe, habe ich euch erzählt. Und ich habe eine Geschichte gefunden, die ich euch heute Morgen mitgebracht habe aus der Bibel. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, vielleicht doch schon. Der König David, Hirte und Mephiboset. Wer von euch weiß gerade, was ich meine? David und Mephiboset. Ich lese euch die Geschichte mal vor. Also Vorgeschichte war, David war ja gejagt worden von Saul, 13 Jahre durch die Wüste, durch Höhlen, überall hin. Und er musste fliehen, er hat um sein Leben gebangt. Und dann kam aber der Moment, wo er wirklich zum König eingesetzt wurde. Und dann war er König in Jerusalem, dann mittlerweile auch, also über ganz Israel. Erst hatte ihn ja nur Juda zum König berufen, dann aber auch die anderen Stämme. Das war so ein Prozess. Und jetzt ist er König und hat die Herrschaft und Gewalt im ganzen Reich und kann das alles mal ein bisschen reflektieren, wenn man so zur Ruhe kommt, auch im Älterwerden, Jahrgang 57, Jahrgang 59. Also der beste Jahrgang war ja 56. Wer ist auch 56? Keiner von euch? Nein, alles gut. Wenn man so zur Ruhe kommt und reflektiert, kommt einem das ein und andere nochmal in den Sinn. Und plötzlich hat er eine Idee. David fragte, ist denn noch jemand von Sauls Familie übrig geblieben? Ich will Barmherzigkeit an ihm üben, um Jonathans Willen. Nun war im Hause Sauls ein Diener namens Ziba, den berief man zu David und der König fragte ihn, bist du Ziba? Er antwortete, ja, dein Knecht. Er antwortete, der König, ist niemand mehr da vom Hause Sauls? Dass ich ihm Gottes Barmherzigkeit erweisen könnte? Das ist schon komisch, ne? Der wird ja gejagt von Saul, muss 13 Jahre durch die Wüste, rennt um sein Leben und dann sagt er, ist er irgendwann noch da vom Haus Sauls, dass ich dem Barmherzigkeit zeigen könnte? Das wäre das Letzte, was ich denken würde. Ich würde sagen, der soll froh sein, wenn ich die da in Ruhe lasse, wo weit weg die auch wohnen. Die sollen bloß weit weg bleiben, die will ich aber auch gar nicht sehen. Das ist ja schon Gnade, dass ich denen nicht hinterherjage, ne? Jetzt kommt er auf die verrückte Idee zu sagen, ich will denen Barmherzigkeit erweisen. Der Ziba, der sagt dann, ja doch, es lebt noch ein Sohn von Jonathan, aber der ist an Füßen lahm, das ist ein Krüppel. Klammer auf, das freut dich doch sicher, David, dass der ein Krüppel ist, oder? Du denkst dir, richtig so, Gott straft dich jetzt so richtig. Und übrigens wohnt er da in Lodebar. Lodebar, das ist so Ende der Welt, das ist so das Hinterletzte, so ganz weit weg, so ganz weg. Im Hause eines Makirs, des Sohnes Amiels, mit anderen Worten, der ist noch nicht mal mehr in seinem Besitz. Das ist ein armer Schlucker und noch ein Krüppel. Da sandte der König hin und ließ ihn aus Lodebar aus dem Hause Makirs, des Sohnes Amiels, holen. Als nun Mephiboset, der Sohn Jonathans, des Sohnes Sauls, zu David kam, warf er sich vor ihm auf sein Angesicht nieder und brachte ihm seine Huldigung dar. Also der Enkel von Saul, der Mephiboset, ist jetzt hier bei David, er ist aber auch der Sohn von Jonathan, der war ja Davids Freund. Also das ist so ein zwiespältiges Ding, ne? Saul hat ihn verfolgt, Jonathan war ja auf seiner Seite. Und dann sagte David zu ihm, Mephiboset. Das finde ich genial, er nennt seinen Namen. Ich habe euch, glaube ich, schon mal erzählt, als meine Frau und ich da in eine neue Wohnung zogen, haben wir die Namen der Nachbarn auswendig gelernt und haben die dann alle mit Namen angesprochen. Hallo Frau Kaiser, Frau König, Frau Kopka, Frau, ja, die sind alle K, Kemper, alle K, war witzig. Und nach 3 Jahren kam dann die Nachbarin von gegenüber und sagte, Entschuldigung bitte, ich muss Sie mal fragen, mein Mann schickt mich. Ich soll Sie mal fragen, wie Sie heißen. Weil Sie uns immer mit Namen ansprechen. Wir wohnen in so einem 6-Familienhaus. Ja? Hatten keine Ahnung, welche Klingel unsere war. Aber da habe ich so gedacht, wie gut ist das, wenn man einen mit Namen anspricht. Kleine Aufgabe der Liebe für euch und eure Nachbarschaften. Ihr werdet jetzt die 10 Nachbarnamen neben euch, über euch, unter euch, bei euch auswendig lernen und werde die Leute mit Namen ansprechen. Das ist ein tolles Weihnachtsgeschenk für die. Den Namen aussprechen heißt Würdigung geben, Wertschätzung geben. Mephiboset. Oh, er kennt meinen Namen. Der König kennt meinen Namen. Ja klar, der König des Himmels kennt unseren Namen, oder? Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Wenn Jesus dich sieht, dann ruft er dich bei deinem Namen. Du bist mein, du gehörst mir. Und damit bist du bei Gott gegenwärtig. David sprach, fürchte dich nicht, ich will dir um deines Vaters Jonathans Willen Barmherzigkeit erweisen und dir den ganzen Grundbesitz deines Großvaters Sauls zurückgeben. Du selbst aber sollst allezeit an meinem Tische speisen. Da verneigte sich jener und sagte, was ist dein Knecht, dass du deine Gnade einem toten Hunde zuwendest, wie ich einer bin? So speiste denn der Mephiboset an Davids Tisch, als wäre er einer von den Königssöhnen. Das ist eine Hammergeschichte. Und sie zeigt Liebe. Und sie zeigt, das habe ich euch vorhin gesagt, die Liebe bläht sich nicht auf. Das hätte David nämlich jetzt ganz toll tun können. Die Liebe beschämt den anderen nicht. Das hätte David jetzt ganz toll tun können. Die Liebe sucht nicht das ihre. Das hätte David jetzt ganz großartig tun können. Sie lässt sich nicht erbittern. Nein, er vergibt und lässt das wirklich los, was in der Vergangenheit war. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber der Wahrheit. Und da haben wir diese Sätze nochmal, die David quasi auslebt. Und da merken wir, Liebe ist kein Gefühl zuerst. Liebe ist Tat. Liebe ist Handlung. Johannes schreibt in seinem Brief, Kindlein, lass uns nicht lieben mit Worten. Tut es mir gut, gerade so deine Liebe zu dir zu fühlen. Nee, er sagt, lass uns lieben in Tat und in Wahrheit. Und manchmal müssen wir sogar gegen unser Gefühl handeln, wenn wir Liebe üben. Hat gar nichts damit zu tun, dass wir uns jetzt danach fühlen, Liebe ausüben zu wollen. Wenn wir manchmal warten wollen, bis wir vergeben und ein gutes Gefühl haben dabei, um vergeben zu können, dann kannst du ewig warten, da wirst du nie vergeben. Wenn du dich erst danach fühlst zu vergeben, wirst du gar nicht vergeben. Liebe ist eine Entscheidung, die zur Tat führt. Und das sehen wir hier ganz praktisch, wie David sich entscheidet. Also erstens, Liebe bläht sich nie auf. Das griechische Wort, ich gehe mal so ein bisschen durch mit euch, durch diese sechs kleinen Dinge da. Hochmütig, stolz sein, sich über andere Stellen aufblasen, aufblähen, groß machen. Aha, der hätte sich jetzt hinstellen können, der David. Was hätte er denn sagen können? Haha. Siehst du mal, jetzt liegst du hier vor mir am Boden, du alter Krüppel. Und guck mal, jetzt bin ich hier oben und dein Großvater, der hat mich hier durch die Höhlen gejagt. Er hat sich jetzt aufblasen können, er hat sich groß machen können, um den anderen klein zu machen. Er hat sich, ja, ins richtige Licht stellen können. Ich weiß, die Neigung ist auch in mir. Ne? Wenn du wie ich so eine Neigung hast, es allen recht zu machen und in aller Augen gut dazustehen, dann ist man ganz schnell geneigt, dass man sich so rechtfertigt und das will ich nochmal erklären, wie ich das gemeint habe. Und weißt du, ich muss dir einfach nochmal zu verstehen geben, so schlecht wie du mich gerade hier einordnest, bin ich doch gar nicht. Und ja, dann muss man sich so rechtfertigen oder so aufblähen. Ich habe so Tendenzen bei mir auch schon gemerkt. Dann redet man so unglaublich viel, weil man den anderen doch jetzt erklären will, dass sie mich richtig verstehen sollen und mich bloß nicht falsch interpretieren. Manchmal werden Leute deine Taten prüfen und werden sie fehlinterpretieren. Aber vor allen Dingen werden sie möglicherweise deine Motive fehlinterpretieren. Ich las gerade heute Morgen noch einen Satz, wo eine Missionarin schrieb, ich habe gelernt, natürlich kann man die Taten von Menschen dann auch schon mal prüfen und beurteilen. Ne? An ihren Früchten soll man sie erkennen. Aber hüte dich davor, die Motive eines anderen zu beurteilen. Du kennst sein Herz nicht. Und hier zu unterscheiden zwischen Ja, die Taten sehe ich, die kann ich auch prüfen. Ich kann sehen, was dabei rauskommt. An ihren Früchten sollte sie erkennen. Aber wage es nicht, die Motive eines anderen zu prüfen. Paulus sagt mal, es ist mir ein kleines, wenn ich von euch in meinen Motiven geprüft werde und ich prüfe mich auch nicht selber, sondern ich überlasse das Gott. Denn es kommt der Tag, wo er die Gedanken der Herzen prüfen wird. Ich habe manchmal anderen falsche Motive unterstellt und musste beschämt feststellen, ich habe mich völlig geirrt. Als sie mir erklärt haben, was wirklich in ihrem Herzen war, war ich tief getroffen über die falsche Interpretation, die ich gegeben hatte. Man könnte auch sagen, ja, der David will, der will sich jetzt hier groß machen. Nicht? Der ruft den Mephibosheth jetzt zu sich, um den mal so richtig klein zu machen. Aber das war gar nicht Davids Motiv. Der wollte wirklich Barmherzigkeit erweisen. Der sucht das Haus des Angehörigen auf, seines ehemaligen Feindes, mit der Absicht, ihnen Gutes zu tun. Ich glaube, es ist ein Kapitel später, wenn ihr 2. Samuel 9, da kommt das ja vor, lest, da ist anschließend ein König im Nachbarland gestorben. Und der David schickt eine Mannschaft hin und lässt dem Sohn sagen, das tut mir echt leid, dass dein Vater gestorben ist und ich will dir einfach mein Beileid bekunden. Und da kommen so ein paar Ratgeber und sagen, nee, der will dir nicht Beileid bekunden, der will unser Land auskundschaften. Deswegen hat er die Leute geschickt. Und die zetteln einen Krieg an mit David, weil sie ihm ein falsches Motiv unterstellen. Das ist gerade im nächsten Kapitel. Unglaublich spannend, ja, wie wir leicht geneigt sind, Menschen etwas zu unterstellen, was sie gar nicht denken, was sie gar nicht beabsichtigen und auch gar nicht planen. Nein, Davids Motiv war einfach, ich will Barmherzigkeit zeigen. In unserer heutigen Welt ist das eine mittelprächtige Sensation, wenn der Mensch so reagiert. Und das ist doch das, was der Geist Gottes uns ins Herz gegeben hat. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Wir wollen einfach Gutes tun. Das ist unsere Freude. Aber erzähl das mal anderen in deiner Umgebung. Sag, du hast doch da irgendeinen Hintergedanken. Nee, ich habe keinen Hintergedanken. Ich will jetzt einfach nur Gutes tun. Das ist Gottes Liebe, versteht ihr? Ich muss schon aufpassen auf mein Herz, dass ich nicht falsche Interpretationen gebe. Also, was ist mein Grundmotiv im Umgang mit anderen? Ich kann schon mein Herz prüfen. Prüft euch selber, sagt Paulus, das ist schon wahr. Aber pass auf, dass du nicht die Motive eines anderen missinterpretierst, sondern dann frag lieber nochmal, wenn du nicht sicher bist. Sag mal, was bewegt dich jetzt gerade, mir so ein Geschenk zu schenken? Was ist dein Gedanke dabei? Ich freue mich darüber. Klammer auf, ich werde dir jetzt nichts Negatives unterstellen. Zweitens, die Liebe benimmt sich nicht unanständig und beschämend. Klar hätte der David jetzt hier sagen können, pass mal auf, mein lieber Mephibosheth, was für eine Schande, dass du hier liegst. Beschämen heißt Schande über jemanden bringen, bloßstellen, beschämen, Scham und Spott bringen. Was hätte David sagen können? Siehst du? Guck dich doch mal an, du alter Krüppel. Jetzt liegst du da auf dem Boden und siehst du mal, bringen wir noch Gott mit ins Spiel und sagen, guck mal, ganz recht, dass Gott dich so bestraft für die Sünden deiner Vorväter. Hätte ihn beschämen können. Und dass der Mephibosheth schließlich sagt, was kümmerst du dich um mich? Ich bin ein toter Hund. War das übrigens der gleiche Begriff, den David vor vielen Jahren gebraucht hat, als er aus der Höhle kam, Engedi, wo der Saul ja austreten war und er ihm den Zipfel vom Mantel abgeschnitten hat da. Und dann rief er hinter ihm her, was verfolgst du mich, Saul, wie einen toten Hund? Und als ob dieser Begriff im Hause Sauls geblieben wäre, kommt Mephibosheth jetzt mit dem gleichen Begriff und sagt, warum tust du mir Gutes? Ich bin ein toter Hund. Ein alter Köter. Aber David sagt, ich beschäme dich nicht. Kein Wort der Beschämung. Er gibt ihm Würde. Mephibosheth. Ich kenne deinen Namen. Gut, dass du gekommen bist. Ich lade dich ein, an meinem Königstisch zu sitzen. Und da ist nochmal die Frage, was können wir in der Liebe tun, um einem anderen Würde und Wert zu geben? Indem wir ihm Gutes unterstellen. indem wir ihr Gutes sagen, indem wir das Dankbare und das Schöne, was irgendwie auftaucht, erwähnen und loben und deutlich machen. Und du kannst ein Strahlen in das Gesicht von Menschen bringen, wenn du das lobst, was du gerade entdeckst, oder wenn du positive Dinge unterstellst. Du bringst ein Strahlen in das Gesicht von Menschen. Wie echt? So denkst du über mich, so positiv? Ja. Mephibosheth, du kommst jetzt bei mir an den Tisch. Wie ein Königssohn darfst du neben Absalom und all den anderen sitzen und mit mir essen. Echt? Ja. Machen wir so. Was für eine Liebe in der Tat. Hat der Mephibosheth das verdient? Nö. Hat er das erwarten können? Nö. Hätte er ein Recht darauf gehabt? Nö. Er kriegt es einfach geschenkt. Und schaut mal, das ist doch bei uns auch so, dass wir heute Morgen hier sitzen, dass wir in der Gegenwart Gottes sein dürfen, dass Jesus in uns lebt, dass wir seine Liebe, ne? Gott sagt, ich liebe dich, Gott, dass du das für dich empfangen darfst. Hast du das verdient? Nö. Kannst du das erwarten? Nö. Kannst du damit rechnen? Nö. Ist einfach Gnade. Cool, hä? Jesus gibt uns alle Würde zurück, die der Feind uns geraubt hat. Der Teufel hat uns alles rauben wollen, als er uns damals Adam und Eva verführte und wir ja in dem gleichen Strom mitgeschwommen sind, und lädt uns ein an seinen Tisch. Psalm 23, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Er hat uns zu Königskindern und Priestern gemacht für seinen Gott und Vater. Und dann singen wir schon mal, ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, ihm, der uns liebt und uns von unseren Sünden, kennt ihr? Das ist ein Abendmahlslied eigentlich. Ihm, der uns liebt und uns von Sünden, von unseren Sünden gewaschen hat mit seinem Blut und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht in aller Zeit und in Ewigkeit. Jo, jetzt kommt da einer noch ins Spiel, der heißt Ziba. Ziba ist der Knecht. Als der König ihn nun fragte, den Knecht, wo Mephibosheth sich befindet, erwiderte der Ziba, Mephibosheths Knecht, dem König, der befindet sich zu Lodebar, wörtlich unbedeutend, im Hause Makirs, des Sohnes Amiels. Den habe ich dahin abgeschoben. Da in so einer Hütte irgendwo in den Bergen Judäas oder was ich wo das war. Da sandte der König hin und ließ ihn aus Lodebar, aus dem Hause Makirs, des Sohnes Amiels, holen. Nun, drittens, die Liebe sucht nicht das Ihre. Griechisch heißt, etwas in seinen Besitz bringen wollen, nach etwas trachten, auf etwas aussein, sich für sich begehren, wünschen, verlangen, fordern. Ja, Ziba, dieser egoistische Knecht Mephibosheths, raubt dem den ganzen Besitz. Also der war eigentlich der Knecht von dem Mephibosheth und von Jonathan. Aber der sagt, diesen Krüppel, den schiebe ich mal ab und ich setze mich da in seinem Hause nieder, weil Ziba hatte nämlich eine ganze Menge Söhne und Knechte. Daraufhin ließ der König den Diener Sauls Ziba kommen und sagte zu ihm, alles, was Saul und seinem Haus gehört, habe ich dem Sohn deines früheren Herrn zurückgegeben. Du sollst ihm das Feld bestellen, du mit deinen Söhnen und Knechten, und du sollst die Ernte einbringen, damit das Haus des Sohnes deines früheren Knechtes zu leben hat. Ziba aber hatte 15 Söhne und 20 Knechte. Da antwortete Ziba dem König, ganz so wie mein Herr und König seinem Knecht befiehlt, wird der Knecht es ausrichten. Mephibosheth aber hatte einen kleinen Sohn namens Micha und alle, die im Hause Zibas wohnten, waren nun Knechte in Mephibosheths Diensten. Also klar, der hatte den abgeschoben, den Mephibosheth, so den Krüppel irgendwo da in so ein Haus. Und mal so, ja, kann der mal da versorgt werden? Und hat sich da in diesem Besitz eingenistet. Jetzt kommt er und sagt, mein Lieber, komm mal eben her. Wer ist hier Chef und wer ist hier Knecht? Wollen wir mal gerade die Rollen wieder klären? Du bist der Knecht. Und du hast die Verantwortung, für Mephibosheth zu sorgen, dass sein Besitz gut verwaltet wird. Und alles, was übrig bleibt, gehört Mephibosheth und seinem Sohn Micha. Er bringt das gerade mal wieder in Ordnung. Das ist stark, ne? Die Liebe sucht nicht das ihre. Der Ziba suchte das seine. Der wollte sein Schäfchen hier ins Trockene bringen und hat versucht, sich hier einzunisten an einer Stelle, wo er nicht hingehörte. Und David sagt, das wird jetzt mal wieder geregelt. Jetzt reden wir mal gerade über unseren großen David, Jesus. Wisst ihr, was der gemacht hat? Der hat auch die Besitzrechte wieder geklärt. Denn wir waren ja im Besitz des Teufels. Was schreibt Paulus? Gott hat uns versetzt aus dem Reich der Finsternis, wo wir im Besitz des Feindes und des Teufels waren, und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Die Besitzverhältnisse sind geklärt. Ich gehöre nicht mehr dem Feind. Wir hatten gestern einen jungen Mann aus Hannover da, in Hagen, der wirklich belastet ist und der auch sagt, ich höre Stimmen in meinem Kopf und das sind Dinge, die der Teufel da in meinen Kopf gibt. Und dann haben wir Zeit genommen gestern mit ihm, mal durch so ein paar Dinge durchzugehen, was seine Vergangenheit angeht und wo er möglicherweise Türen aufgemacht hat, wo der Teufel so Besitzrechte nehmen konnte, und konnten das einfach mal aussprechen gestern und haben ihm auch erklärt, du gehörst nicht dem Feind. Auch wenn der dir manchmal Stimmen in den Kopf geben will oder er will dir Fallen stellen oder er will dich unsicher machen, er will dich beschämen. Du gehörst zu Jesus. Du bist Besitz von Jesus. In dir wohnt der Heilige Geist und der Heilige Geist macht dich zum Erbe und zum Besitz von Jesus. Die Besitzrechte sind geklärt und jetzt stellst du dich ganz fest auf diese neue Identität, die du in Jesus hast. Du bist ein neuer Mensch in Christus. Die Besitzverhältnisse sind geklärt. Das muss uns immer wieder klar werden, weil der Teufel versucht, alte Anrechte, ne, so Zibas um die Ecke zu schicken, die uns die Besitzrechte rauben sollen. Das können dann so anklagende Gedanken sein, die diese Besitzrechte einnehmen wollen. Das können auch Dinge sein, die uns irgendwie verwirren wollen, die uns sagen wollen, wir sind es nicht wert, dass wir Gottes Kinder sind. Aber die Botschaft bleibt: Ich liebe dich, Gott. Und die Besitzrechte sind geklärt. Ziba muss alles zurückgeben. Und so muss der Feind alles zurückgeben. Der Feind hat kein Recht, Besitzrechte bei uns zu beanspruchen. Wir gehören Christus. Wir sind im Reich des Sohnes seiner Liebe. Und da ist unser Zuhause und da ist der Besitz, den Christus uns verschafft hat. Alles hat Christus uns verschafft. Wir haben nichts verschafft. Er hat alles verschafft. Jesus gibt uns allen Reichtum Gottes zum täglichen Besitz. Epheser 1,3 sagt, in ihm sind wir gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus. Aus der Himmelswelt, da kommt alles her, was wir heute zum Leben brauchen. Du hast alles, was du brauchst. Auch die Liebe, die nötig ist. Ah ja, da haben wir es. Liebe lässt sich nicht erbittern. Also, ja, das hätte ja auch der David da mit seinem Traumata kommen können aus der Vergangenheit, ne, so wo er in den Höhlen war und sagt, jetzt kommt mir alles wieder hoch, Mephibosheth. Ich spüre gerade wieder so die Emotion, wie es mir gegangen ist, als ich da verfolgt wurde von deinem Großvater Saul. Und jetzt werde ich aber gerade mal wieder so richtig wütend und dann hätte er hier den Zorn an ihm auslassen können. Nee, macht er nicht. Liebe lässt sich nicht erbittern. Ich kann in Erregung geraten. Ich kann manchmal wütend sein. Ich kann auch berechtigt zornig sein. Manchmal ist Zorn auch angebracht. Wenn wirklich Dinge ungerecht sind, dann darfst du auch mal richtig zornig sein. Aber wenn ihr zürnet, sagt Paulus, dann sündiget nicht. Also lass dich dann nicht von deinem fleischlichen Wesen überrennen und fang an, den anderen zu beschimpfen und ihm die Pest an den Hals zu wünschen, sondern dann sagst du, ich bin jetzt wirklich sauer über das, was gerade passiert ist. Und wie du dich gerade verhalten hast, macht mich echt wütend. Ich brauche jetzt, glaube ich, mal eine Stunde Pause, um mich erstmal wieder zu beruhigen. Und in einer Stunde reden wir wieder. Lass deinen Zorn nicht am anderen aus. Benenne deinen Zorn, aber lass ihn nicht am anderen aus. Aber nicht mal das hat David gemacht. Er hat noch nicht mal gesagt, guck mal, also das war schon eine Schande, wie dein Großvater mich behandelt hat. Er hat die alte Geschichte gar nicht rausgeholt. Im Buch der Sprüche steht ein cooler Vers. Klugheit macht einen Menschen geduldig. Und es ist ihm eine Ehre, Verfehlungen zu übersehen. Klugheit macht einen Menschen geduldig. Und es ist ihm eine Ehre, Verfehlungen zu übersehen. Ach komm, Manche Dinge lohnen sich gar nicht angesprochen zu werden. Da kannst du einfach mal drüber weggehen. Und wenn es Dinge gibt, die angesprochen werden müssen, dann darfst du sie klar ausdrücken und sagen, du, das hat mich aber gestern richtig verletzt, was du da zu mir gesagt hast. Ich kann das noch gar nicht richtig einordnen. Kannst du mir das gerade mal erklären? Dann klären wir das. Dann vergeben wir. Ich weiß nicht, ob du gerade jemanden hast, dem du vergeben musst. Wer fällt dir gerade ein? Dann klärst du das in den nächsten 72 Stunden. In 3 Tagen muss das geklärt sein, sonst machst du es nämlich nicht. Sie rechnet das Böse nicht zu. Böse, übel, verdorben sein, es jemandem zurückzahlen, der böse in sich selbst ist und als solcher anderen Böses zufügt. Also in David war keine Bosheit. So etwa wie, das ist jetzt aber genau richtig, dass dir das widerfahren ist, Mephibosheth. Und dass du aus deinem Besitz raus bist, das ist jetzt die Strafe von Gott. Da können wir manchmal so richtig fromm reden, ne? Nee, gar nichts Böses. David hätte so reagieren können. Stattdessen erwähnt er mit keinem Wort die Vergangenheit, sondern gibt nur Gutes. Er überwindet das Böse mit Gutem. Das ist schon eine harte Nummer, ne? Wenn du dich jetzt böse behandelt fühlst und dann sollst du Gutes tun, aber sorry, das ist Christus. Das kannst du auch nicht aus dir. Nee, deine Kraft reicht dazu nicht aus, sondern das geht nur mit Jesus und seiner Kraft in dir, dass du das Böse einfach übersiehst. Es gab Momente in meinem Leben, wo ich sehr, sehr blamiert dagestanden habe. Ich hätte mich aufregen können. Manchmal habe ich mich wahrscheinlich auch aufgeregt. Aber es gab Momente, wo ich gesagt habe, Herr, das hast du jetzt in der Hand und du wirst das regeln. Ich danke dir, dass ich mich hier nicht rechtfertigen muss, weil du kennst mein Herz. Und weil du mein Herz kennst, werde ich mich jetzt hier nicht verteidigen. Denn wenn du einen Fehler gemacht hast, dann hast du keine Rechtfertigung. Da musst du den Fehler zugeben. Wenn du keinen Fehler gemacht hast, brauchst du keine Rechtfertigung, weil der Vater im Himmel wird dafür sorgen, dass alles richtig ans Licht kommt. Aber das ist auch ein Lernprozess. Ich habe das auch lernen dürfen, lernen müssen an mancher Stelle. Und das Letzte, die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Griechisch, das, was nicht mit richtigem Handeln übereinstimmt, was falsch ist. Wie hätte David hier reagieren können? Ja, auch wieder herablassend und Vorwürfe machend. Stattdessen ist er mit der Vergangenheit versöhnt in seinem Gott. Er ist versöhnt in seinem Gott. Psalm 131, ich glaube, ich habe es hier noch. Ja. Schaut mal hier, wie der Ruhe findet. Ein Wallfahrtslied, ist ein ganz kurzer Psalm, hat nur 3 Verse, guck mal. Von David ein Wallfahrtslied. Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gucke jetzt nicht auf den herab, den mir Mephibosheth. Ich gehe nicht um mit großen Dingen, die mir zu wunderbar sind, als wollte ich jetzt alle Hintergründe und alle Sachen analysieren, warum der Saul so böse war auf mich. Und machen wir mal eine Psychoanalyse und gucken mal, was in dessen Vorgeschichte so alles los war, warum der so werden musste, wie er geworden ist und so. Ja, ey, komm. Ich ließ meine Seele still und ruhig werden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind. So ist meine Seele in mir. Warum? Ich habe Frieden gefunden. Ich habe es Jesus gesagt, der gesagt hat, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Ich will dir Frieden geben. Israel, hoffe auf den Herrn. Setz deine Hoffnung auf Jesus, dass er es richtig machen wird, von nun an bis in Ewigkeit. Alles klar? Machen wir das jetzt so? Der eine Punkt, der euch jetzt gerade aufgefallen ist, wo ihr wisst, ich glaube, da muss ich gerade mal was machen. Mach es! Wenn du sagst in deinem Herzen, ich lasse jetzt die Bitterkeit los. Ich vergebe, auch wenn ich mich nicht danach fühle und es dem anderen, der anderen eigentlich heimzahlen will. Aber denk an David und an Mephiboset. David hatte einen Wunsch: Wo kann ich Barmherzigkeit üben? Das ist praktische Liebe. Alles klar? Herr, wir beten darum, dass du uns dazu Kraft zur Entscheidung gibst, weil die Kraft zur Liebe ist in uns gelegt worden durch den Heiligen Geist. Dafür danke ich dir. Und wir wollen uns entscheiden, diese Liebe zur Tat werden zu lassen. Herr, prüfe unser Herz, sieh, wie wir es meinen, und sieh, ob wir auf bösem Wege sind, und leite uns auf ewigem Wege. Und dafür danke ich dir. Im Namen Jesu. Amen.